Jetzt kriegen wir gleich ein Bild. Das ist nicht Bokel, auch nicht Teufelsmoor. Das muss irgendwo in Süddeutschland entstanden sein. Was fällt euch auf bei dem Bild? Wurzel. Ja, Wurzeln sind ganz wichtig. Für die Bäume, für alle anderen Pflanzen. Die Bibel sagt sogar für die Christen. Seid verwurzelt in Christus, heißt es. Also wir merken, nicht nur in der Natur, auch bei uns Menschen, auch bei uns Christen, ist es sehr wichtig, einen festen Halt zu haben. Fest verwurzelt zu sein. Wozu? Um zu wachsen, sehr gut.
Stabil bleiben.
Festen Stand zu haben.
Festen was?
Festen Stand zu haben.
Festen Stand zu haben, genau, so ist es. Das sind schon die wichtigsten Funktionen, dass eine Pflanze nicht nur wächst, sondern auch widerstandsfähig ist, und das Gleiche gilt für uns. So, Søren Kierkegaard, das war ein dänischer Philosoph und Christ, und er ist bekannt geworden durch verschiedene Aussagen, auch zum Thema christlichen Glauben. Und er hatte einen ganz scharfen Blick für den Schaden der Kirche, auch für die Missstände in der Kirche. Und einmal schrieb er ganz bissig und nachdenklich Folgendes: Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten. Und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten ihrer Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gegeben hat. Die Gänse sind sehr gerührt. Sie senken in Ergriffenheit ihre Köpfe, loben die Predigt und loben den beredsamen Gänserich. Aber das ist auch alles. Eins tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof sicher. Seht ihr die Parallelen von Kierkegaard? Die Frage an uns: Fliegen wir oder reden wir nur darüber? Das kann man zu Hause noch sich selber beantworten. In Zeiten, wie wir das gehört haben, der Postmoderne, in denen die biblischen Werte verlacht oder zumindest in Frage gestellt oder diskreditiert werden, es ist ganz bedeutsam, festzuhalten an dem, was für einen Christen die Grundlage seines Glaubens ist, nämlich an Gottes Wort. Das bedeutet, an der Wahrheit des Gotteswortes festzuhalten, egal was um uns herum passiert. Auch wenn viele Strömungen in der Gesellschaft, viele Meinungen dagegen sprechen. Und das ist heute unser Thema. Festbleiben in Zeiten der Beliebigkeit. Ein Christ bezieht Stellung. Irgendwie geht das hier bei mir nicht, dann drückt bitte einmal. So. Ich werde gleich einen Text lesen, einen alten Text aus dem Alten Testament. Es ist kein erbaulicher Text, möchte ich euch schon vorwarnen. Und wenn ihr zu Hause da weiterlest, dann zieht euch warm an. Es stammt aus dem Alten Testament und aus einer Zeit, als Israel hinter sich die Gefangenschaft in Ägypten, die ganze Wüstenwanderung hat und dann in Kanaan, das gelobte Land, eingezogen ist. Dort muss das Volk Israel mit den einheimischen Völkern zurechtkommen. Und die sind, Gott weiß selber, ganz anders als Israel. Und die kennen nicht die Gebote, die Gott Israel gegeben hat. Die haben ganz andere Werte. Die Juden leben unter einer Bevölkerung, die gar nichts, aber wirklich gar nichts von ihren Werten und von ihren Geboten hält. Die Frage damals war, wie geht Israel mit dieser Herausforderung um? Wie werden sie damit fertig? Was passiert mit diesem Volk? Prägt Israel das Land oder prägt das Land, in dem wir jetzt leben, Israel? Und das ist die gleiche Frage, die wir schon vorher gehört haben. Diese Frage, die wir an uns selber richten können als Christen. Prägen wir die Gesellschaft oder prägt die Gesellschaft uns? Ich lese aus dem Buch Richter, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, nach der Übersetzung Neues Leben. Der Herr ließ bestimmte Völker im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, die noch nicht an den Kriegen gegen Kanaan teilgenommen hatten. Das tat er, um die Generationen von Israeliten, die keine Erfahrung im Kampf hatten, die Kriegskunst zu lehren. Folgende Völker wurden nicht vertrieben: die Philister, die fünf Herrscher besaßen, alle Kanaaniter, die Sidoniter und die Hiviter, die im Bergland des Libanon vom Berg Baal Hermon bis zum Labo Hamat wohnten. Alle diese Völker wurden verschont, um die Israeliten auf die Probe zu stellen. Es sollte deutlich sichtbar werden, ob sie den Geboten, die der Herr ihnen, ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. So kam es, dass Israel mitten unter Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern lebte. Und israelitische Söhne heirateten deren Töchter. Und israelitische Töchter wurden mit deren Söhnen verheiratet. Und die Israeliten dienten deren Göttern. Himmlischer Vater, was für ein Text. Wie soll Israel festbleiben in diesen Zeiten damals? Wie sollen wir heute festbleiben? Was ist, wenn die Werte der Gesellschaft, in der wir leben, den christlichen Werten und der christlichen Ethik widersprechen? Wenn unser Glaube sich in schwierigen Zeiten bewähren muss, genauso wie damals bei den Israeliten. Herr, dein Wort hat Bedeutung auch heute noch, auch dieser alte Text. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort erschließt und zeigst, was es mit uns zu tun hat. Amen. Bei uns allen ist schon so, dass wir nicht gerne auffallen. Und zwar, stell dir vor, du bist jetzt bei Lidl, mal keine Werbung hier, aber es kann vorkommen, dass ein Mensch bei Lidl einkauft. Das hört sich nicht positiv für Lidl an, aber okay, das sollte auch keine Werbung sein. Auf jeden Fall, du gehst dort zwischen den Regalen, auf einmal nimmst du so ein großes Glas mit Gurken und es fällt auf den Boden. Da fällst du schon auf. Also wenn einer Probleme damit hat, weil er nicht auffällt, dann kann man das machen und ich garantiere euch, du fällst schon auf. Normalerweise ist es uns peinlich. Da geht was kaputt, alle gucken uns an und was mache ich jetzt? Soll ich Hilfe rufen? Soll ich selber das aufwischen? Wie auch immer. Auf jeden Fall, es war ein Versehen. Und es gibt so viele peinliche Situationen. Es gibt so viele Fettnäpfchen, in die wir treten können und es auch tun manchmal. Mir geht es zumindest so. Und da können wir uns das Missfallen der ganzen Truppe um uns herum, können wir das auf uns ziehen, gerade in der Öffentlichkeit. Ein paar Beispiele wurden genannt vorher schon. Du stehst in der Metzgerei, es gibt Menschen, die noch Fleisch essen, und dann musst du dir anhören, wie ein Kunde über bestimmte Menschen schwadroniert. Ausländer, alte Leute, wen auch immer. Was machst du da? Hältst du den Mund? Oder beziehst Stellung? Sagst du was? Oder ein anderes Beispiel. Alkohol, das wissen wir alle, ist schon längst zu einer Alltagsdroge geworden. Dem wird wirklich üppig zugesprochen, nicht nur in der Zeit der Weltmeisterschaft. Und wenn man zu viel trinkt, nicht nur bei Fußball, redet mal viel dummes Zeug. Zum Beispiel, Deutschland wird in diesem Jahr Weltmeister. Ja? Okay, jetzt wissen die schon, dass es nicht klappen wird. habe. Kannst du Nein sagen, wenn alle um dich herum Alkohol trinken, und zwar in Unmengen, und dich dazu animieren? Kannst du einfach sagen, nein, mir reicht's, oder ich will heute nicht trinken? Oder machst du einfach mit, weil die anderen es machen, du willst nicht auffallen? Ja, und das, die Beispiele, die vorher genannt wurden, auch ja. Was da so alles ethisch geht heutzutage. Wer mit wem und wie oft schläft und so weiter und so fort. Und ja, beziehst du Stellung? Was sagst du dazu? Oder hältst du nur den Mund? Oder bei deiner nächsten Steuererklärung, wenn du deine Privatfahrten als Dienstfahrten angibst, das ist nicht in Ordnung. Und es ist auch keine Erklärung zu sagen, der Staat kassiert sowieso zu viel Geld. Moralisch, ethisch gesehen, es ist nicht in Ordnung. In solchen Zeiten, in vergleichbaren Situationen festzubleiben, in den Zeiten der Beliebigkeit, wer ist der Herr deines Lebens? Dass das durchkommt einfach. Wem bin ich verantwortlich? Und dann kann man sich schon fragen, fliegst du schon? Oder schnatterst du noch? Erzählst du nur von großen Träumen und von der Vergangenheit oder von dem, was in der Bibel steht, aber die Wirklichkeit deines Lebens geht daran einfach vorbei? Wie geht es uns? Sind wir erschrocken über das alles, was in der Welt passiert? Was ist das? Ein Spinnennetz. Genau, eine Spinne, nennen wir sie mal Thekla. Sehr gut, sehr, sehr aufgepasst, ja? Also, eine Spinne namens Thekla baut ein Netz in einem alten Haus. Und sie hält diesen Netz sauber und pflegt es und wartet jeden Tag auf neue Beute. Sie wartet auf fette Fliegen, die sich in ihrem Netz verfangen. Und dann kann sie sie mit Genuss verspeisen. Oder vielleicht Vorräte machen, wie auch immer. Eines Tages fliegt eine äußerst intelligente Fliege an diesem Netz vorbei, an diese Spinne. Und die Spinne sagt, komm doch her, setz dich hin, hier so bequem. Du kannst so abfedern hier. Ja. Aber weil die Fliege so clever ist, erwiderte sie, nein, Sir, ich sehe keine anderen Fliegen, die hier sitzen würden. Das scheint mir ziemlich verdächtig. Und deshalb komme ich nicht zu ihnen. Und dann sah sie vor dem Fenster eine ganz große Ansammlung von Fliegen. Da denkt sie sich, da fliege ich hin. Da tanzten sie so auf einem braunen Feld im Sonnenlicht. Und viele von ihnen haben sich dort nicht niedergelassen. Deshalb setzte sie zur Landung. Da flog eine Biene vorbei und schrie, bist du bescheuert? Lande bloß nicht, das ist eine Fliegenfalle. Doch die intelligente Fliege sagte, Unsinn, schau, wie viele Fliegen da schon sitzen. Sie tanzen so vergnügt dort. Alle tun es. So viele Fliegen können nicht irren. Ihr könnt die Vergleiche selber ziehen. So kann es auch in unserem Leben sein. Manchmal ist es ganz leicht, eine Gefahr zu erkennen und ihr auszuweichen. Aber manchmal, es ist ganz schwer. Und es ist vor allem ganz schwer gegen den Strom oder gegen die allgemeine Meinung durchzukommen. Wenn wir da nicht mitmachen, was die anderen machen, wenn wir Kompromisse ablehnen und wenn wir uns nicht zu Dingen hinreißen lassen, die alle tun und sie dennoch nicht Gottes Willen entsprechen, dann wird es schwierig. Schluss mit dem Durchschnitt, könnte man sagen, oder mit dem Mittelmaß. Wir sollen fliegen als Christen. Wir sollen einfach das ausleben, wovon die Bibel spricht. Das ist Fliegen, das ist ein sich bewegen im Reich Gottes. Jetzt schauen wir uns diese biblische Geschichte noch näher an. Drei Gedanken. Worin besteht die Herausforderung Israels? Wie hat Israel darauf reagiert? Und was lernen wir heute daraus? Alle diese Völker wurden verschont, um die Israeliten auf die Probe zu stellen. Es sollte deutlich sichtbar werden, ob sie den Geboten, die der Herr ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. Gott hat zu Israel gesagt, Leute, hütet euch vor den umliegenden Völkern. Habt keinen Kontakt mit ihnen. Die leben etwas völlig anderes. Sie haben, wenn sie überhaupt welche haben, ganz andere Werte. Sie haben viele Götter und sie haben einen sehr einnehmenden Stil, Lebensstil. Widersteht dem. Und dann lesen wir dort im Buch Richter, wie die Israeliten Schritt für Schritt, Zug um Zug Kompromisse machten, sich diesen Völkern immer mehr näherten. Und die waren so beeindruckt. Sie ließen sich einfach verführen. Und die kananetische Freizügigkeit war so verlockend. Da gingen ihnen die Augen über. Das war einfach Lust pur. Vor 3000 Jahren. Man könnte sagen, heute ist doch nicht anders. Heute ist es vielleicht noch schwieriger. Man könnte drüber eine Überschrift machen, die Geschichte des Christentums im 21. Jahrhundert geht es genauso wie damals die Geschichte von Israel. Diese verrückte Welt um uns Christen. Sie fasziniert uns auf eine seltsame Art und Weise. Und wisst ihr was? Das war immer so. Das ist nicht nur heute so. Man sagt nur so, ach, das war vor 50 Jahren viel besser. Nein, es war anders, aber nicht besser. Damals hatte man keinen Fernseher vielleicht. Ja, schon. Aber vielleicht andere Sendungen. Vielleicht war das anders verführerisch. Aber damals hatte man auch Schwierigkeiten. Woraus bestand die Herausforderung Israel von damals? Und was sind das für Herausforderungen für uns heute? Das Erste, die Israeliten waren allein und unsicher. Solange sie allein waren in der Wüste, wo kein Mensch ist, dann waren sie die größte Truppe. Aber auf einmal in einem Land mit vielen Völkern waren sie nur eine kleine Gruppe unter vielen. Und so geht es uns genauso. Du kriegst auf einmal eine neue Arbeitsstelle. Völlig andere Menschen, andere Vorgesetzten, andere Bedingungen, andere Kollegen und so hast du noch nie gearbeitet. Du bist auf dich alleine gestellt. Das muss sich alles erstmal einspielen. Du musst dich erstmal positionieren. Oder der erste Schultag in der neuen Schule. Das muss keine Grundschule sein. Ich glaube, es sind keine. Doch, da welche. Ja, auf jeden Fall ist es eine andere Atmosphäre als in der Familie oder in der Schule vorher. Du musst dich auch umstellen. Niemand sagt dir, was du zu tun hast. Du bist derjenige, der jetzt entscheidet über viele Dinge. Oder du hast mit deinem Studium begonnen, gerade so Erstsemestler, die kommen vielleicht in eine große Stadt, zum ersten Mal in der eigenen Wohnung oder in eine WG und du fühlst dich frei und geschmeichelt, wenn die älteren Semester dich zu der nächsten Party einladen. Da gehst du einmal hin und sagst, fette Party. Da kannst du das erste Mal so viel Alkohol trinken, wie du möchtest. Und all das rauchen, was es überhaupt, was die Welt preisgibt. Ja? Mama und Papa sind nicht da. Niemand sagt dir wann und vor allem nicht, mit wem du ins Bett gehst. Du bist allein und unsicher. Was machst du? Wem bist du da verantwortlich? Und denkt nicht, weil ihr schon über 50 seid oder 40, okay, das sind nicht meine Fragen. Aber das sind die Fragen eurer Kinder oder Enkelkinder oder viele, die in den anderen Altersgruppen in der Gesellschaft leben. Die haben es schwer. Ihr habt es vielleicht vor vielen Jahren auch schwer. Sobald die Juden damals in dem gelobten Land waren, war der Schwung und die ganze Begeisterung der vergangenen Jahre vorbei. Und wisst ihr was? Das ist oft so. Auch bei uns. Auch bei Christen. Wenn sich das, was Herausforderung war, zu einer Tradition entwickelt, dann macht man sich bequem. Dann schleicht sich die Routine ein. Man stellt sich irgendwie auf die Situation ein. Die 12 Stämme Israels waren nicht mehr zusammen. Die waren im ganzen gelobten Land verteilt. Die einstigen Führer, Mose, Josua, Aaron, die waren nicht mehr da. Was nun? Die Israeliten waren unerfahren und verwundbar. Und das merkten sie jetzt. Ein Kapitel vorher im Richter 2 können wir nachlesen. Auch seine ganze Generation wurde mit ihren Vätern vereint. Und nach ihnen kam eine andere Generation, die den Herrn und die Taten, die er für Israel vollbracht hatte, nicht mehr kannte. Die hatten keine Verbindung zu diesen Ereignissen vor ihnen. Und das ist immer auch ein Problem in einer christlichen Gemeinde. Vielleicht war das dir bis heute noch nicht so bewusst. Da kommen die Väter und Mütter zum Glauben an Jesus Christus und dann geben sie, oder versuchen es zumindest, an ihre Kinder weiterzugeben. Sie schleppen sie mit zum Gottesdienst, nehmen sie mit, dann gehen die Kinder zur Kinderbetreuung oder zum Kindergottesdienst, früher Sonntagsschule, wie auch immer. Wie selbstverständlich werden sie in die Gemeinde mitgenommen. Ja, die Eltern erzählen, was sie alles mit Gott erlebt haben, aber das sind alles Erfahrungen nicht als aus erster Hand erstmal, sondern aus zweiter Hand. Das haben sie selber so noch nicht erlebt. Deshalb sage ich mal, alle Jüngeren, na, so unter 40, fragt mal eure Eltern, Onkels oder Tanten, fragt mal sie, wie bist du mal Christ geworden? Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus geworden? Was war das Entscheidende bei dir? Was hat dich gerade am Anfang, bei den ersten Schritten des Glaubens besonders geprägt, ermutigt, begeistert? Ihr Väter und Mütter, vielleicht Großeltern, welchen Gott haben die Kinder durch euch kennengelernt? War das ein Gott der Liebe oder war das ein Gott des Gerichtes mit erhobenem Zeigefinger? Spüren sie bis heute noch bei euch, in eurem Leben, die großen Taten Gottes, die er an euch getan hat? Sie wollen wissen, wie ihr Jesus kennengelernt habt, wie wir das getan haben, was haben wir mit ihm erlebt. Und sie wollen vor allem wissen, wie wir heute mit diesem Gott leben, von dem wir vielleicht manchmal erzählen. Wir sind unseren Kindern ein Vorbild, ob wir es wollen oder nicht. Sie beobachten uns ganz genau. Sie wollen überhaupt nicht, dass wir so ohne Fehler leben, makellos. Sie wollen viel mehr. Sie wollen, wenn wir Fehler machen, dass wir zu diesen Fehlern stehen und dass wir sagen, dass wir gebrechlich sind und hinfallen, dass wir uns vielleicht entschuldigen, wenn wir Menschen Schmerzen zugefügt haben. Und da merken sie, dass wir mit Gott leben und dass wir auch aus der Vergebung leben. Das wollen die anderen. Unsere Kinder brauchen unser Beispiel, unsere Unterweisung. Sie brauchen unser Vorbild. Die neue Generation in Kanaan war unerfahren und deshalb so leicht verwundbar. Die Israeliten waren von lauter Fremden umgeben. Sie waren in der Minderheit. Der Herr ließ bestimmte Völker im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen. Und hier werden die ganzen Völker aufgezählt. Alle Itter, Kananiter, Persiter, Hethiter und so weiter. Nach neuesten archäologischen Erkenntnissen wissen wir, dass es kleine Völker waren. Oft waren das solche Stadtstaaten. So als ob Bockel ist keine Stadt, aber Bremerhaven ein Staat wäre. Das wäre schon groß. Aber damals waren ganz kleine Städtchen. Das war nicht zu vergleichen mit heute. Und diese Stadtstaaten waren geprägt von unglaublichem moralischem Verfall. Das machte Schlagzeilen damals. Manche Völker, ihre Kinder Gott geopfert. Und zwar nicht, dass sie in ein Kloster gingen, sondern die haben sie umgebracht und Gott geopfert. Das war alles korrupt damals. Familiendynastien, moralische Werte, die waren mit den 10 Geboten Israels nicht zu vergleichen. Du sollst nicht töten, hallo. Das taten sie einfach. Für einen Finger, ganze Hand abgezackt, abgeschnitten. Für einen Verletzten aus der Sippe, ein ganzer Stamm umgebracht. Ganz andere Sitten. Und in dieser Zeit sagte Gott zu dem Volk Israel, steh fest und widerstehe. Wenn du es nicht tust, dann machen sie dich kaputt. Sie korrumpieren dich. Und du erlebst Dinge und erlaubst dich später selber auch Dinge, die du dir nicht erlauben kannst, weil du damit auch Gott verleumdest. Weil du dadurch deinen Glauben nicht zeigst, sondern das Gegenteil davon. Wie hat Israel darauf reagiert? Wie hat Israel auf diese Herausforderungen reagiert? Zuerst muss man sagen, Israeliten haben ihrem Gott nicht wirklich gehorcht. Sonst wäre vieles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Gott hat ihnen klare Anweisungen gegeben, auch mit den Völkern umzugehen. Und dann lesen wir im Kapitel 1, 21 im Richterbuch, dem Stamm Benjamin hingegen gelang es nicht, die Jebusiter aus Jerusalem zu vertreiben. Deshalb leben die Jebusiter bis heute neben dem Stamm Benjamin in Jerusalem. Und so erging es fast allen Stämmen Israels. Versteht ihr, was hier passiert? Der Feind ist für Israel nicht irgendwo in einem feindlichen Gebiet, sondern mitten unter ihnen. Und man kann das auch auf uns heute übertragen. Der Feind ist nicht irgendwo draußen, dass wir das irgendwo kanalisieren, eine bestimmte Straße, ich nenne hier keine in Bremerhaven, aber überall, wo wir uns befinden, überall dort nehmen wir diese Feinde mit, beziehungsweise wir begegnen ihnen dort. So erging es damals den Stämmen Israels. Der Feind war nicht mehr irgendwo im feindlichen Gebiet, sondern wohnte mitten unter ihnen. Man konnte nicht sagen, wie schön und harmonisch ist das alles. Sie wollten nicht auffallen unter diesen Leuten. Sie wollten sich arrangieren. Das Wort Integration ist vielleicht nicht so ganz passend. Sie wollten sich integrieren. Merkt ihr, auch Integration kann negativ sein, wenn man sich anpasst. Da will man doch nicht zum Anstoß werden. Und das Ergebnis war, der Gott Israels geriet in Vergessenheit. Und die Fruchtbarkeitsgötter der Kanaaniter waren für sie viel attraktiver. Da gab es keine moralischen Fesseln, wie bei Israel durch die Gebote. Da konnte man sexuell das ausleben, wovon man schon immer geträumt hat. Schneller als je geglaubt, trieben die Israeliten schlimmer noch als die heidnischen Völker. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? So kann es vorkommen, dass nicht nur ein Adler nicht fliegt, sondern eine Gans. Die Fessel der Kompromisse und der Anpassung halten einen am Boden. Sie verhindern das Emporsteigen zu dem, wozu man berufen ist. Damals Israel und heute wir als Christen. Wir bleiben wie gefesselt, wie angeklebt am Boden. Und Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Es ist nicht so, dass wir jedes Mal die Schere klingeln hören, weil Gott auf den Tisch haut. Und auf dem Tisch liegt die Schere. Nein, er lässt das zu. Er nimmt uns, dich und mich, nach unserer Bekehrung nicht gleich in den Himmel. Das wäre vielleicht schön. Sondern er lässt uns hier leben. Warum? Damit wir uns bewähren in unserem Glauben. Damit wir widerstehen können. Und wisst ihr was? Wenn wir nicht den Anfängen wären, dann haben wir dann kaum eine Chance. Einmal geklaut, liegt nah, wird man noch einmal klauen. Einmal geflucht, kommt doch wieder. Einmal betrogen, egal welche Art des Betrugs, und so weiter und so fort. Dann fällt es einem leichter. Dann sind vielleicht alle Dämme schon gebrochen. Wenn wir das vertagen, wird es immer schwieriger, wenn wir die Entscheidung nicht ständig treffen. Wir können auch die größte Entscheidung unseres Lebens vertagen. Zum Beispiel, dass Gott unser Herr ist, dass Jesus Christus für mich gelebt hat und gestorben und auferstanden ist, deshalb möchte ich mit ihm leben. Auch diese Entscheidung kann man vertagen. Leben lang. Und man kommt nicht zu Potte. Und das Leben geht an einem Menschen vorbei. Und irgendwann ist es aus. Wenn ein Kind in den ersten Jahren nicht viele Dinge lernt, dann lernt es später nur mühsam. Nehmen wir nur Sprache. Je älter ein Mensch wird, umso schwieriger wird es, eine fremde Sprache zu lernen. Auch die Regeln, wenn man sie nicht rechtzeitig lernt, wird später diese Regeln zu lernen, kostet viel mehr Kraft. Israel hat Gott von Anfang an nicht gehorcht. Und die Israeliten verloren an ihrer geistlichen Konsequenz. Sie waren nicht mehr konsequent in ihrem Glauben, in ihrem Leben, wie sie diesen Glauben ausgelebt haben. Da lesen wir im Versen 11 bis 14, da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Darum, das hatten wir schon einmal bei Gideon, darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und er lieferte sie Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Es ist interessant, diese heidnischen Götter, Baal und die Astarte, stehen auch heute sozusagen symbolhaft für Triebhaftigkeit in unserem Leben. Für Sprüche wie, lebe deine Sexualität aus, tue was dir gefällt, keiner soll die Vorschriften machen. Das sind 3000 Jahre her. Aber es hat sich so wenig verändert. Es wiederholt sich immer wieder das Gleiche. Religionen werden attraktiv, die von uns weniger verlangen, die uns mehr erlauben. Deshalb basteln sich heutzutage in der postmodernen Zeit viele Menschen eine passende Religion. Von den Christen nehmen sie das, von den Buddhisten das, von den Moslems das und was auch immer. Ja. Was war die dritte Konsequenz? Sie verloren ihre Identität. Sie verloren ihre Identität. Und sie nahmen ihre Töchter zu Frauen, also die Töchter der benachbarten Völker, und gaben ihre Töchter ihren Söhnen und dienten ihren Göttern. In einer Zeit, wo es auch bei Christen immer weniger geistliche Begleiter, Mentoren, Väter und Mütter im Glauben gibt, wo niemand die nachrückenden Generationen sagt, was gut und was nicht gut ist. In einer solchen Zeit gerät vieles durcheinander. Es wird nicht einfach, für einen, der in Anfängen des Glaubens steht, diesen Glauben konsequent auszuleben. Und damals war das auch bei Israel so. Alles geriet durcheinander. Und im Richterbuch steht ein Satz, und das ist bezeichnend für die Zeit damals. Im Kapitel 21, Vers 25 lesen wir, zu jener Zeit war kein König in Israel. Jede tat, was ihm recht erschien, was er wollte. Dieses Buch ist ein dunkles Kapitel der Geschichte Israels. Man sollte es vielleicht nicht in der stillen Zeit lesen, aber lesen sollte man es schon. Da werdet ihr wirklich erschrocken sein, was alles dort passiert ist. Mit diesem Text, auch mit vielen Texten aus dem Alten Testament, will Gott uns was sagen. Er klopft an meine und an deine Tür, Herzenstür. Und ich muss kein Prophet sein, um sagen zu können, auch wenn ich hier heute über dieses Thema predige, klopft Gott an unsere Herzen. Er möchte uns was sagen. Er legt seine Finger in deine Wunden. Und der Heilige Geist berührt dein Herz. Deshalb nochmal die Frage: Reden wir vom Glauben oder leben wir diesen Glauben aus? Schnattern wir oder fliegen wir? Kann es sein, dass wir nicht mal merken, was uns fehlt als Christen? Kann es sein, dass uns längst mehr die Formen beschäftigen als der Inhalt? Kann es sein, dass uns schillernde Fassaden wichtiger sind als aufgeräumte Zimmer, wohlgeordnete Gemeindehäuser und Gottesdienste wichtiger als wohlgeordnete Herzen? Zum Schluss drei kurze Ratschläge für uns heute. Das erste: Widerstehen beginnt im Kopf. Das hat etwas mit unserem Denken zu tun. Und Gott hat uns, Gott sei Dank, die Köpfe gegeben, nicht nur zum Frisieren. Da hätten manche von uns nicht viel zu tun, aber okay. Ja, Gott will uns durch Jesus zur Nachfolge einladen, dass wir ohne faule Kompromisse leben. Und diese Nachfolge, die Jüngerschaft, beginnt in unseren Gedanken. Und diese Gedanken sollen in unser Herz rutschen. Und die sollen zu unserem Verhalten werden, in unseren Taten, Worten sichtbar werden. Wie denkst du über dich und über andere? Über deine Ehe, über deinen Ehepartner, deine Schule, Arbeitskollegen, Nachbarn. Wenn Gott hier nicht regiert, in dem oberen Stübchen, im Kopf, in Gedanken, regiert vielleicht das System dieser Welt und führt mich und dich, uns alle automatisch zu einem niedrigen geistlichen Standard, mit dem wir uns auch zufrieden geben. Widerstand, Nachfolge, Jüngerschaft beginnt erstmal in unseren Gedanken. Und das hat auch mit Disziplin zu tun. Das kostet etwas. Das kommt nicht automatisch einfach, dass ich einfach hier so ein Türchen aufmache und da kommt alles rein. Ich muss mich da gar nicht damit befassen. In Wirklichkeit ist es so, dass wir die Disziplin immer wieder lernen. Disziplin bedeutet, dass wir uns an Dinge erinnern, dass wir Dinge wiederholen, dass wir uns auch anhalten, dass wir es tun. Das ist die Disziplin der Augen, der Ohren, des Mundes, der Hände und Füße, unserer Herzen. Das hat etwas mit Bereitschaft zu tun und das auch mit der Bereitschaft, unser Versagen immer wieder zu Gott, zu Jesus zu bringen. Und ich weiß es selbst, das kostet, das ist nicht leicht. Manchmal schämen wir uns über uns selbst, aber wir denken darüber nach und kehren um. Es kostet Disziplin, dass wir nicht alles anschauen, was anzuschauen ist. Dass wir uns nicht jeden Mist anhören, was zu hören ist. Dass wir auch nicht alles lesen und angucken, was es so gibt. Nicht alles tun, was man tun kann. Nachdenken, stille Zeit vor Gott, Gebet, das kostet alles Disziplin. Und es kostet Disziplin, am Anfang eines jeden neuen Tages dich auf Gott auszurichten. Das geht nicht automatisch. Vielleicht ist dein erster Gedanke an den Kaffee oder was auch immer, aber nicht an Gott. Disziplin. Kaffee muss warten, ich denke erstmal an Gott, ich bin von ihm abhängig, ich will mit ihm diesen Tag verleben. Das dritte: Nachfolge. Schränk die Wahl deiner persönlichen Freunde ein. Hört sich hart an. Keine Angst, ich rede nicht von den Zeiten, die es mal gegeben hat. Die einzigen Freunde, die man hatte, waren in der Gemeinde und man durfte keine anderen haben. Die Zeiten sind erstmal vorbei und ich bin froh darüber. Es geht schon darum, dass wir Kontakte zu anderen Menschen haben, dass wir Freunde haben, egal ob das Arbeitskollegen sind im Fitnessstudio oder dort, dass wir uns anfreunden mit Menschen, aber uns nicht verstellen. Aber es wird sicher, mit Sicherheit vorkommen, dass dabei Freunde sind, die so leben, denken und reden, dass wir irgendwann Entscheidungen treffen müssen. Nein, das geht nicht. Die Freundschaft kann ich nicht pflegen. Das macht mich kaputt. Das zieht mich runter. Da mache ich zu viele Kompromisse. In diesem Sinne schränkt Nachfolge oder Jüngerschaft auch die Wahl persönlicher Freunde ein und von manchen müssen wir uns manchmal verabschieden. Hört sich hart an. Wir haben ganze Menge von Beziehungen haben und pflegen. Sollen es auch. Aber wenn eine Freundschaft unsere Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott gefährdet, dann gilt es zu widerstehen. Prägst du deine Freunde? Oder wirst du nur geprägt? Und womit? Der Beweis dafür, dass uns das runterziehen kann, liegt schon vor 3000 Jahren bei Israel. Sie haben sich ganz schwer prägen lassen von gottlosen Menschen, von denen wir auch in dem Psalm 1, den wir schon gehört haben, lesen können. Glücklich ist, wenn ich dem Rat gottloser Menschen folgt, wenn ich mit Sündern auf einer Seite steht, wenn ich mit solchen Menschen zusammensitze, die über alles Heilige herziehen. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Dann ist er wie ein Baum, gepflanzt am Wasser. Genügend Feuchtigkeit bringt Früchte zur rechten Zeit. Seine Blätter welken nicht. Und was er sich vornimmt, das gelingt ihm gut. Das ist, meine Lieben, das Geheimnis. Und das ist eine Herausforderung an uns alle. Da läuft nichts automatisch. Da können wir wie Bettler nur immer wieder zu Gott gehen und sagen, Gott, ich schaffe nicht, das nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich brauche deine Kraft, sonst gehe ich dran kaputt. Oder ich brauche deine Kraft und deinen Rat in dieser Freundschaft oder in dieser Beziehung. Hilf mir Gott, sonst verderbe ich. Entweder gepflanzt an Wasserbächen Gottes oder irgendwo anders. Und dann heißt es, dann gerät es nicht wohl. Dann klappt es nicht so. Und das kann ich jedem schriftlich geben, steht als Psalm 1 in der Bibel. Wie gut, dass wir bei dieser Bewährung unseres Glaubens nicht alleine stehen. Zuallererst haben wir unseren Gott. Und wir haben noch andere Christen, die uns dabei helfen können. Also nicht die Spötter, sondern die, die auch über Gottes Wort nachdenken, die in diesem Wort Gottes baden, es ständig inhalieren. Oh, und dann strahlen sie das aus und begeistern uns aufs Neue. Und dann gibt es ein Geben und Nehmen in dieser Atmosphäre. Und dann blühen wir auf. Das brauchen wir alle. Gott ist da, andere Christen, Gemeinde ist da. Und der Kampf ist gewonnen, wenn du die Hände hältst und Gott um Hilfe bittest. Und das ist ein geistliches Geheimnis, wo du immer in eine kritische Situation kommst. Wenn du Gott, deinen Herrn, um Hilfe bittest, dann ist der Kampf gewonnen. Du fällst nicht vom Glauben ab, auch wenn sich die Situation vielleicht anders entwickelt, als du die wünschst. Deshalb dürfen wir darauf achten, gleich, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen werden, wenn wir nach Hause gehen, werden sich Situationen ergeben, die mit der Predigt zu tun haben, mit dem Thema heute. Dann wünsche ich uns allen, dass wir da genug Kraft haben und dass wir uns auch bewähren, dass wir festbleiben in Zeiten der Beliebigkeit, in stürmischen Zeiten, in Zeiten, wo wir von Krankheit, von Unglück oder von Streit umgeben sind, von irgendwelchem Misserfolg. sich da zu bewähren, da festzubleiben, an Gott festzuhalten, ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du weißt, was momentan unser Leben ausmacht und was heute oder in der kommenden Woche dran ist. Herr, du siehst auch, wo wir uns weigern, im Glauben erwachsen zu werden. Wo wir uns auch benehmen wie ungezogene Kinder. Hilf uns, Herr, dass wir in unserer Jüngerschaft, in der Nachfolge verbindlich sind. Dass wir an dir festhalten, dass wir auch Stellung beziehen. Deshalb bitten wir dich, Herr, stärke unseren Glauben. Stärke unsere Liebe zu dir und zu den Menschen um uns herum. Schenke uns die Bereitschaft, uns von dir verändern zu lassen, aber auch den Willen und die Disziplin, es auszuleben. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Schnattere nicht, sondern fliege. Man könnte auch sagen, schnack nicht nur, sondern fliege. Wir warten noch 20 Sekunden und dann singen wir ein Lied in Christus allein. Das Bild soll noch kurz bleiben, bitte.